96,2.
Turn on.
Stehst du auf Filme? Dann bist du hier genau richtig. Egal ob Liebesschmonzette.
Nein, Richard, nein, was ist mit dir? Gestern Abend hast du gesagt.
Gestern Abend haben wir eine ganze Menge gesagt.
Arthouse.
You talking to me? You talking to me?
Komödie.
Ich bin der Dude. Und so sollten sie mich auch nennen, ist das klar? Entweder so oder seine Dudeheit oder Duda oder. Oder auch El Duderino, falls ihnen das mit den Kurznamen nicht so liegt.
Oder Western.
Siehst du, auf dieser Welt gibt es zwei Kategorien von Menschen. Die einen haben einen geladenen Revolver und die anderen buddeln. Los, buddeln.
Zwei glorreiche Halunken, das Filmmagazin mit Patrick und Reinhard.
Sind sie wieder auf der Berlinale, sind sie, aber sie haben trotzdem Zeit, also ich rede von uns beiden, von uns Halunken, auch andere Filme zu schauen. Hallo erstmal Patrick.
Hallo erstmal Reinhard.
Und ich kann schon mal sagen, auch in dieser Ausgabe geht es um die Berlinale. Zur Erinnerung, das sind die internationalen Filmfestspiele von Berlin. Zum 76. Mal finden sie statt, am Donnerstag sind sie losgegangen und ihr habt es schon im Programm von Radio Frei gehört, wir schauen da ganz viele Filme, du bist da für uns und guckst immer fleißig. Aber daneben gibt es ja auch noch andere Filme. Zum Beispiel Klassiker wie ein Kuchen für den Präsidenten.
Ja.
Über den werden wir sprechen.
Man weiß es ja noch nicht. Kann ja ein Klassiker werden. Wer wusste schon, als Fight Club, doch, als Fight Club rauskam, wusste man, dass das ein Kultfilm wird. Aber du verstehst, worauf ich hinaus möchte. Ja, den haben wir im Petto. Aber wir haben auch noch den neuen Chang-Wook-Pak-Film, nämlich No Other Choice im Programm.
Keine andere Wahl. Und du hattest keine andere Wahl, als den Film zu schauen. Du bist ja ein Riesenfan von Chang-Wook Park. Seit ja. Old Boy ist er bei vielen Filmfans natürlich ganz oben, steht er da. Und deswegen werden wir über diesen Film auch reden. Und wir reden über einen Dokumentarfilm, der aktuell für den Oscar nominiert ist, als bester Dokumentarfilm, ein Nobody gegen Putin. Und das kann man auch schon mal sagen. Wir reden dann aber auch ein bisschen über leichtere Kost. Stichwort für Fäuste für ein Halleluja mit Terence Hill und Bud Spencer. Ich glaube, am Ende wird es wieder eine runde Sendung.
Wird immer eine runde Sendung, ja.
Thank you.
was geblinzelt.
Wir machen noch mal.
Zwei glorreiche Halunken, das Filmmagazin mit Reinhard und Patrick.
Wir losen jetzt aus, wer von euch diese ehrenwerte Aufgabe übernimmt.
Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Zwei glorreiche Halunken mit Reinhard und Patrick. Wir sind ja mittendrin auf der Berlinale, im Berlinale-Fieber, aber es gibt ja auch noch ein paar Filme außerhalb der Berlinale, die wir hier in Erfurt oder Weimar oder Gotha auch noch schauen können. Und der erste Film, den wir schauen, ist ein Film aus dem Irak, der den Titel trägt Ein Kuchen für den Präsidenten. Und der spielt im Irak der 90er Jahre zur Erinnerung. Da war ja noch Saddam Hussein an der Macht. Und ich glaube, genau um diesen Präsidenten geht es in dem Film.
Ja, also ja, weitestgehend kann man das sagen. Also es wird auch so eingeführt und es wird auch am Rand immer notiert, aber eigentlich geht es vielmehr um unsere Hauptdarstellerin, die quasi in dieser Zeit lebt, und es geht vielmehr darum, was es bedeutet, unter einem Regime zur Schule zu gehen.
Und die Hauptdarstellerin, die Hauptfigur ist Lamia, 9 Jahre jung, also ein Kind. Und die soll einen Kuchen eben für Saddam Hussein backen. Das ist ja Auslöser der Geschichte.
Ja, also es ist so, die sind da halt im Unterricht und haben so einen ultrakonservativen Lehrer. Lustigerweise, wenn wir ja noch einen Film heute besprechen, sind da Vergleiche vorhanden. Und am Ende einer Stunde oder einer Woche wird immer bestimmt, wer den Tafeldienst macht. Und es kommt halt raus, ja, wir kriegen halt Besuch, du bist zuständig für den Kuchen, den wir machen, aber nee, da steht es noch nicht fest. Und dann kommt raus, du musst diese Woche Kuchen backen und der Präsident will den haben. Und also man muss sich das so vorstellen, die leben halt wirklich in der Armut. Sie lebt bei ihrer, ich glaube, Großmutter. Und die ist halt gebrechlich und kann sich eigentlich gar nicht mehr um sie kümmern. Und es wird eigentlich eher so ein Gesellschaftsbild aus ihrer Perspektive gezeigt, wie man in Armut lebt. Und da ist Mehl, da ist Ei, das ist alles natürlich super schwer zu bekommen. Und es ist eigentlich eine schiere unlösbare Aufgabe. Und somit geht es darum, wie man in dieser schier unlösbaren Aufgabe, man hätte auch sagen können, kauf mir eine Insel und schlepp die hier nächste Woche an. Das wäre genauso möglich gewesen, wie diesen Kuchen zu backen. Und sie begibt sich dann mit ihrem besten Freund, das ist auch so ein Kleiner, der kommt immer zu spät und kriegt deswegen auch eine Strafe, und der kommt mit und die sagen sich, ja, wir gehen jetzt in die große Stadt, also es gibt eine Stadt in der Nähe, die ganze Zeit sind wir eigentlich die ganze Zeit in der Isolation und besorgen diese Sachen. Und so sehen wir dann auch noch dieses urbane Leben 1990 unter dem Regime, aber das ist alles zu weit geführt, das könnte auch der Iran sein, das könnte auch Tunesien sein, also alles was so, oder Indonesien, genau, wo man mal
auf andere Situationen,
ja, genau.
Und der Kuchen ist eigentlich nur der Auslöser der Geschichte.
Genau, jedes Land, die Armut besitzen, da hätte man den Film jetzt auch spielen können.
Jetzt die Frage, und du hast dich ja bislang bewusst zurückgehalten, wir haben ja nur ein bisschen die Geschichte zusammengefasst für euch da draußen, die vielleicht neugierig auf den Film geworden sind. Noch weiß ich nicht genau, ist das jetzt ein ernsthafter Film, ist der ein bisschen komödiantisch, was hat er denn für einen Ton oder was will er für einen Ton haben?
Eigentlich ist das nicht so ganz klar. Es ist so ein typischer Film, der sich eigentlich für kein Genre entscheidet, sondern einfach sagt, ich erzähle diese Geschichte. Das ist vielleicht, hätte ein Genre oder eine Einteilung, vielleicht absurder Humor, oder die Dramatik ist eigentlich schon hoch, es ist schon ein Drama angelegt, aber kein gutes Drama, das muss man einfach auch mal so sagen. Also ich habe den Film, als ich ihn geschaut habe, mich so ein bisschen mit Amrum verglichen, der aber eine viel klarere Handschrift hatte, ein viel klareres Bild, eine viel klarere Stimmung, auch ein viel klareres Statement. Hier ist es so, wir begleiten denn quasi diese Reise.
Amrum, um es mal zu sagen, im Film von Fatih Akin ging es auch eben um ein Kind, um einen Jungen, der eben ein Weißbrot mit Honig besorgen muss, und eigentlich ist das auch nur Auslöser für die Geschichte, um eben dann zu erzählen, wie sie es auf der Insel Amrum lebt, Ende des Zweiten Weltkrieg.
Kann man schön als Double Feature gucken. Also das muss man sagen, da sind die Filme vergleichbar.
Wie ist denn nun Ein Kuchen für den Präsidenten geworden? Immerhin ist der Film ja letztes Jahr in Cannes, wenn auch nur in einer Nebensektion, gelaufen.
Ja, in der Nebensektion ist er gelaufen, genau. Und da passt er auch hin. Das ist ein Festivalfilm, hat Festivalbilder. Und das sage ich aber ein bisschen auch schwierig. Es gibt Festivalfilme und Festivalfilme, und das ist ein Festivalfilm. Und das ist halt schade, weil man einfach sagen muss, alles irgendwie schon gesehen, alles irgendwie nicht neu, und jetzt Armut, und und du sitzt so da und denkst dir so, okay, warum, und warum ein Film und warum für die große Leinwand, und das ärgert mich einfach, weil das ist kein schlechter Film, aber das ist eben auch kein guter Film, und auf dem Gebiet, wo das Thema auch so sensibel ist, oder ich meine, nehmen wir nur mal Slumdog Millionär, da da habe ich die Armut gespürt, da war ich arm. Und hier spürt man das in der ersten Hälfte des Films auch so ein bisschen. Aber dann wird das eben so eine Reise und es wird keine Odyssee, sondern es wird eine Reise. Und es meandert auch irgendwie so dahin, so dass man eigentlich da am Ende so sagt, naja, für so ein hartes Thema bin ich eigentlich ganz schön unberührt. Und ich glaube, das ist so das, was die Leute eigentlich nicht wollten, wenn man den Film guckt.
Bin jetzt so ein bisschen, ich habe es auch schon an deiner rümpfenden Nase gesehen, dass du jetzt nicht ganz so überzeugt bist. Wir sagen trotzdem mal, und das ist ja immer ganz interessant, also der Film wurde inszeniert von Hassan Hadi, der auch das Drehbuch geschrieben hat. Und jetzt wird es interessant, zusammen mit dem Amerikaner Eric Roth, der immerhin für Forrest Gump, für seine Drehbuchadaption damals den Oscar bekommen hat. Also das hat ja nichts zu heißen, das lernen wir immer wieder. Es kann sein, dass jemand eine Sternstunde hat irgendwann bei einem Film und dann zwei Filme später ist es dann nicht mehr ganz so gelungen. Ne? Also ich will nur sagen,
da waren sich, auch mitunter
Könner hinter der Geschichte beteiligt.
Ja, und ich meine, das war ja aus seinem Kulturkreis, das ist jetzt nicht so aus seinem Kulturkreis, da merkt man vielleicht auch diese Geschichte an und vielleicht beißt sich das auch so ein bisschen. Vielleicht ist das etwas, was ich unter Bewusstheit auch irgendwie wahrgenommen habe, dass der eine irgendwie ein Sittenbild erzählt und ein Gesellschaftspanorama aufbaut und der andere eine Verlaufsform erzählt. Und vielleicht hätte das von einer Person sein können, dann hätte es vielleicht doch mehr Ecken und Kanten und mehr Dramatik irgendwie gehabt. Der hat Dramatik, aber es ist kein gelungener Film für so ein wichtiges Thema.
Sagt Patrick über einen Kuchen für den Präsidenten. Die Begeisterung hält sich zumindest bei Patrick in Grenzen. Wer jetzt aber sagt, Mensch, den Film möchte ich trotzdem sehen, der läuft aktuell im Erfurter Kinoclub. Die genauen Anfangszeiten könnt ihr nochmal nachschauen unter kinoclub-erfurt.de.
I found my thrill. On Blueberry Hill, on Blueberry Hill, when I found you, the moon stood still. On Blueberry Hill, it lingered until melody, but all of the vows you made were never to be. So we're apart, you part of me still. Low speed melody, but all of the vows you made were only to be. So we're apart, you part of me still.
Tief einatmen. Ich bin ein guter Mensch. Arbeitslos bin ich nicht geworden, weil ich es wollte.
Alles auf dieser Liste wird gestrichen, bis Papa eine neue Stelle gefunden hat.
Kein Tennis mehr. Mein Auto. Und dann unser Haus.
Zwei glorreiche Halunken, das Filmmagazin mit Reinhard und Patrick.
Wie viele Mitbewerber wird es vergeben?
Es gibt so Filme, da freut sich Patrick immer wie ein Schnitzel drauf. In dem Fall reden wir über No Other Choice von dem südkoreanischen Regisseur Jang Wook Park. Und um erstmal ganz allgemein anzufangen, das liegt natürlich an dem Regisseur selber, den du, ich weiß nicht, ob das Wort verehrt ist, vielleicht ein bisschen viel, aber den du schon sehr schätzt, weil der Filme eben wie Oldboy gemacht hat, Die Taschendiebin, Stoker, also besondere Filme, vor allen Dingen Oldboy war für viele, die jetzt auch zuhören, so der Einstieg. Ich glaube, das ist der Grund, dass du sagst, also wenn der was macht, da schaue ich immer genauer hin.
Ja, also das koreanische Kino oder das südkoreanische Kino, neben Bong Joon-ho, ist in den letzten Jahren natürlich unfassbar hochgekommen, weil die halt auch auf sämtlichen Festivals irgendwie alles abgeräumt haben, hat man das Gefühl. Und jedes Mal, wenn dann ein Film rauskam und die da auch englischsprachige Filme drehen, also er hat ja auch Stoker zum Beispiel, Joint Security Area war sein Debütfilm und das war so ein Film, der hat auf der Grenze zwischen Süd- und Nordkorea gespielt und hat über Kommunikation von zwei Stationierten dort gesprochen, also ist auch ein politischer Regisseur, hat aber mit der Rache-Trilogie und das Herz und das Mittelstück ist Old Boy, also Sympathy for Mr. Vengeance ist der erste und Lady Vengeance ist der dritte Teil oder Vengeance, Entschuldigung, ist wirklich sehr, sehr besonders geworden und hat gerade mit Old Boy, was ja eine Anime-Verfilmung ist, wirklich, also für mich den besten Rachefilm aller Zeiten gemacht. Also ich finde, es gibt keinen, der so zielorientiert an jemanden Rache vollüben kann. Und das war wirklich, das war eine Wucht, das war eine Klarheit und das war neu und das war trotzdem künstlerisch, das war anspruchsvoll. Naja, auf jeden Fall war das was total Besonderes. Er hat ja den I'm a Cyborg, but that's okay noch danach gemacht, für viele auch ein brillanter Film. Hat aber die Taschendiebin, war ja eigentlich, da haben alle gedacht, oh, das ist jetzt ein ganz großer Wurf, eine japanische Verfilmung. Und da muss man auch sagen, der hat, ist, glaube ich, der meist übersetzte koreanische Film aller Zeiten, also der in andere Sprachen übersetzt wurde und riesige Kritiken, aber irgendwie so den ganz großen Peak für die Welt hat er denn doch nicht geschafft.
Das ist immer ja ganz interessant, aber man kann doch mal sagen, du hast es ganz gut zusammengefasst, also könnt ihr auch mal in Ruhe nachschauen, wie die Filme heißen, weil die meisten sind nichtsdestotrotz sehenswert und das kann man mal sagen, Old Boy ist jetzt über 20 Jahre alt, hat damals für uns Europäer so ein bisschen auch Südkorea auf die kinematografische Landkarte
gebracht.
Man so sagen,
könnte man sagen,
war es ja. Hongkong, wusste man, dass die eigentlich ganz coole Filme machen, aber dass in Südkorea auch sehr bemerkenswerte Filme dann herkommen und dass es inzwischen eine eigene Popkultur ist, Stichwort K-Pop und so weiter, das war damals eigentlich alles noch relativ neu.
Ja, damit hat es aber nichts zu tun.
Nein, also hat nichts zu tun, aber dass wir über Südkorea so viel reden, das war Anfang der Nullerjahre noch keine Selbstverständlichkeit.
Wer hätte das gedacht, dass Südkorea so populär wird, kulturell gesehen, ja.
Deswegen, und da haben wir jetzt extra so einen weiten Schlenker gemacht, bevor wir jetzt zum aktuellen Film nur Our Choice kommen, keine andere Wahl, ist die Erwartungshaltung dann bei vielen Fans zumindest dementsprechend hoch. Und wir fangen jetzt erstmal ganz sanft an.
Ganz sanft.
Keine andere Wahl. Du kannst für uns mal ein bisschen zusammenfassen, worum es geht. Es geht um einen Mann, so schmeiße ich dir mal den Ball zu, der in einer Papierfabrik arbeitet, so in der mittleren Führungsebene und der seinen Job verliert.
Ja. Er verliert, ja, das ist die Prämisse und es ist so, dass man dann sich aber ja wirklich, also er lebt mit seiner Familie, er lebt wirklich auch im Wohlstand, das kann man so sagen, beginnt auch mit einer wundervollen Szene, was so sein Job ist und dann wird er halt gekündigt und nicht nur er, sondern andere auch und neben der Tatsache, dass seine Familie jetzt gucken muss, dass sie über die Runden kommt und auch ihre Reaktion zeigt, das ist wirklich, es ist toll erzählt, weil du nebenbei die andere Geschichte auch noch erzählt bekommst, wie die Frau dann anfängt, ja, Netflix wird diesen Monat gekündigt und der Sohn so, oh nee, und dann vom Tisch aufsteht, ich gehe jetzt aufs Zimmer, ich muss jetzt Netflix gucken. Und das fand ich erstmal so, das fand ich erstmal sehr menschlich, das fand ich erstmal gut. So, und unser Hauptdarsteller, Manso, Versuch bewirbt sich eben auch und es kommt halt raus, er kommt an die Unterlagen von den Bewerbungen. Und drei weitere Bewerber stehen vor ihm in einem Ranking. Und er so, ne, das geht ja nicht. Und dann macht er die Idee und er hat ja no other choice, er hat keine andere Wahl. Er sagt so, ich mache jetzt eine Papierfirma auf und die lade ich alle ein, aber die kriegen alle den Job nicht, damit ich bei der anderen Stelle meinen Job kriege, weil die sich für die Stelle absagen. Und plötzlich werden uns drei Geschichten erzählt, von die am ähnlichen Prinzip wie er sind. Also die haben auch in einer Papierfirma gearbeitet. Also die machen sich auch darüber lustig, ja, wo hast denn du gearbeitet? In einer Papierfirma, 25 Jahre, ich kann nichts anderes, ne? Und zeigt wirklich die Ausweglosigkeit und zeigt dann drei andere Geschichten, wie die damit umgegangen sind, mit der ähnlichen Situation. Und das zeigt einen sehr schönen Panoramablick sozusagen, weil man sieht ja meistens immer nur eine Person, die entlassen wird und sich für alle Personen so ein bisschen Zeit zu nehmen, ist wirklich besonders. Und das wird ein bisschen absurd uns auch gezeigt, weswegen das auch als schwarzhumorige Satire sieht. Ich sage mal, wer schwarzhumorige Satiren gesehen hat, wird das nicht unbedingt als eine ansehen. Das ist ein Drama und das hat leichte humoristische Komponenten, aber das nehme ich jetzt Bong Joon-ho auch mit rein, Chan-wook Park. Für die ist Humor nicht, ich schreibe jetzt einen Gag.
Bong Joon-ho ist ein anderer koreanischer
Regisseur,
Parasite und anderem gemacht.
Genau.
Ist auch übrigens ähnliche Idee, Parasite, also natürlich eine ganz andere Geschichte, aber auch Gesellschaftsanalyse.
Wenn man so das will. Machen die beiden, die gehören wohl auch einer sozialistischen Partei irgendwie da an oder so, sind auch politisch aktiv, kommen wohl auch immer die gleiche Uni-Strömung auch gehabt, deswegen bietet sich das an. Auf jeden Fall würden die jetzt sagen, wir machen jetzt keine Komödie, Drama, Horror, das machen wir nichts, irgendwie erzählen wir eine Familiengeschichte. Und das ist auch hier wieder zu sehen, dass dieses Konstrukt drumherum, wir folgen unserer Hauptfigur und eigentlich, ich hatte nicht irgendwie Humor drin, ich hatte Mitleid und das tat mir auch irgendwie leid und auch die Familie und das ist halt so ein wahnsinniger Einschnitt, wenn man halt die finanzielle Grundlage einfach weggenommen bekommt. Deswegen würde ich das nicht dahin einordnen und warne da auch ein bisschen davor, das ist ein Drama.
Und das ist ja schon mal ganz interessant, du hast jetzt ja gut zusammengefasst, das macht ja auch gerade eine Qualität des Films aus, dass man es nicht genau zuordnen kann, aber wir können ja mal so ein bisschen dich und euch dann auch mitnehmen in die Kinosituation, du hast ja mit mehreren Freunden auch den Film geschaut und danach waren die Meinungen ja unterschiedlich und das hat vielleicht auch damit zu tun, wie jeweils die Leute den Film lesen, ob sie eben da etwas Ernsthaftes suchen, ob sie versuchen ihn als Komödie zu lesen, da kann es ja schon Widersprüche geben, weil lustig ist er ja, finde ich, nicht wirklich.
Nein, der ist überhaupt nicht lustig. Also der ist absurd. Er ist schon sehr Arthouse. Man sollte sich da schon wirklich, jetzt gehe ich einen 139-Minuten-Film gucken und er erzählt viel. Und was aber Fluch und Segen bei diesem Film ist, und das kann man kritisieren oder auch nicht kritisieren, aber wir waren uns da eigentlich ziemlich sicher, dass er viel erzählt. Richtig viel erzählt, viele, viele Details, viele Metaphern auch oder viele Sittenbilder oder moralische Auseinandersetzungen. Er schafft es nur nicht so, was er aber in anderen Filmen oft besser geschafft hat, mehr Reibung zu erzeugen. Ich sehe das, im Nachgespräch gutiere ich das, aber während dem Schauen fließt es so dahin. Es meandert nicht, es fließt und du bist in der Flut drin und das muss man mitgehen, da muss man mitfühlen und hatte er mehr Ecken und Kanten, die haben mir so ein bisschen gefehlt. Also ich meine, es wird uns die Geschichte von einem Pärchen auch erzählt, was sich distanziert voneinander, weil die Person eben auch, das ist zutiefst dramatisch und hat auch die gewöhnlichen Härten, er ist auch ab 16 freigegeben, aber die hat er sonst uns stärker präsentiert. Er hat irgendwie so ein bisschen seine Wut verloren, habe ich das Gefühl. Er ist jetzt mehr Richtung intellektuellem Kino gegangen.
Na, ich bringe jetzt auch mal in die Diskussion mit ein, weil ich finde es sehr, sehr bemerkenswert, dass der Film exzellente Kritiken bekommen hat. Mhm. Also bei Rotten Tomatoes, die Kritiker sagen 97% finden ihn gut und das Publikum 93%. Also das ist wirklich so, dass viele Leute diesen Film gut finden. In meiner Vorstellung habe ich auch gemerkt, hat er für die Leute funktioniert, was Humor angeht. Also wurde auch viel gelacht. Ich finde, um jetzt mal so ein bisschen auseinanderzuklamüsern, was du ja auch schon angedeutet hast, ich finde die Brillanz von Jean-Luc Park, die blitzt immer wieder auf. Es gibt einzelne Sequenzen, die finde ich großartig. Aber ich kann mir nicht helfen, es gab so mehrere Punkte, der Film, das wird von vielen als Stärke ausgelegt, dass der so dahin meandert, dass er eben nicht so geradlinig ist, damit hatte ich meine Probleme, die 2 Stunden 20 Minuten fand ich eindeutig zu lang und das zweite ist, dass der Film irgendwie nicht so wirklich innovativ ist, also um mal so einen Referenzfilm zu nehmen, erzählt ein bisschen andere Geschichte, aber nehmen wir mal Danny Boyles Debüt Kleine Morde unter Freunden und die ganzen britischen schwarzhumorigen Sachen, da fand ich das schon mal wesentlich eleganter, also ich habe hier gedacht, so gut das inszeniert ist, also auch wie man ja vielleicht mit dem Thema Töten umgeht und so, so richtig innovativ fand ich es nicht.
Nee, war es auch nicht. Ich glaube, er wird jetzt, vielleicht sind das schon Alterswerke, das weiß ich nicht, wie alt er ist, aber das gehe ich komplett mit. Also wir hatten wirklich unsere Probleme dann auch so, ja, bis es denn losgibt. Wir haben eine lange Exposition, die kann spannend sein, die kann aber auch eine Exposition sein. Und als wir dann den Plot so verstanden haben, so nach 40, 45 Minuten, dann geht das aber auch schnell zur Sache und du bist noch gar nicht so drin und vielleicht hätte da auch ein bisschen mehr Luft gebraucht für uns hier.
Der Rhythmus stimmte irgendwie nicht so richtig, zumindest für uns europäische Augen.
Ja, aber das hat mich sonst eigentlich nie so gestört. Ich muss aber auch dazu sagen, erst beim 10. Mal war Oldboy für mich das absolute Meisterwerk, das muss ich auch dazu sagen. Auch die Taschendiebin hat mitunter quälende Momente. Aber
wirst du nur Our Choice noch 9 Mal schauen, bis du dann in den Moment kommst, wo du sagst,
was auf jeden Fall. Also ich war ein bisschen wütend, als ich aus dem Kino kam, weil ich auch wirklich kämpfen musste. Und wir waren halt zu viert und 3 Leute haben den Film einer war begeistert, also der saß auch ein bisschen weiter links in der Ecke, vielleicht war das Bild besser. Nee. Ich also glaube,
die linke Seite war die stärkere Seite
vielleicht,
des Films.
Vielleicht müssen wir es auch mal so angehen. Ich glaube, hätten wir den jetzt so gesehen, der wäre angekommen und dann, oh, brillanter Film. Aber wir sind nun mal bei einem Chan-wook Park. Und ich finde, er muss sich auch mit sich selbst messen.
Vollkommen richtig, da liegt die Messlatte relativ weit
genau,
oben.
Genau, und wenn Nolan dieses Jahr The Odyssey rausbringt, dann braucht er hier nicht mit einem guten Actionfilm um die Ecke kommen. Also da gibt's Schelte, wenn das passiert.
Da gehen wir direkt raus.
Ja. Also,
und schreiben Beschwerdebrief.
Ja, also ich werde den höchstens dreimal dann im Kino gucken. Also dann werde ich es nicht.
Das ist die Höchststrafe. Also,
ich glaube, er wird dann die Zahlen angucken, wird sagen, oh, was war in Erfurt los? Die Zahlen kenne ich ja gar nicht von meinen Filmen. Nein, mal wieder zurück. Und ich glaube, dass das auch so ein bisschen die Schwierigkeit ist. Ich glaube, würde da nicht Park Chan-wook irgendwie oder Chan-wook Park für mich dastehen, dann wäre ich da vielleicht auch offener. Aber er muss sich einfach damit messen lassen. Und er hat diese absurden Szenen, die hat er. Aber irgendwie haben sie nicht diesen Messerstich-Charakter, wie zum Beispiel auch in dem vorherigen Film, wie heißt er, die Frau.
Ja, die Frau im Nebel.
Die Frau im Nebel, genau. Und da musste ich auch sagen, der hat mich auch ganz schön gequält. Aber als ich dann so bei ihr dran war und dieses Mythische und dieses nicht klar Erkennbare hatte, hat es mich gebannt. Hier war ich nicht gebannt. Und das ist eine Kritik, der muss er sich stellen. Ich würde aber auch, wäre ich jetzt Kritiker, und bei Rotten Tomatoes wird ja auch gesagt, hat der über 60% oder unter 60% gute Kritiken. Also sehe ich den, als wenn ich 100% habe, wie viel Prozent gut, würde ich den auch bei 70, 75 ansiedeln. Und dann hat er auch keine Rotten Tomato, sondern Fresh Tomato. Und ich glaube, das ist der Knackpunkt. Und wenn man da das mal ausdifferenzieren würde, wie Oldboy, was der für Kritiken hat, der hat auch überragende Kritiken. Aber der hat eine ganz andere Wirkung und eine ganz andere Bewertungen auch bei diesen. Da sind sie wirklich alle höher als jetzt nur 75% oder so.
Aber uns hören jetzt auch einige Menschen zu, die vielleicht überlegen, jetzt in No Other Choice reinzugehen, und du hast jetzt ja schon so ein paar Sachen, oder wir haben schon ein paar Sachen mit an die Hand gegeben. Also auf jeden Fall ist es schon so, dass man sich den Film anschauen kann, aber wir haben ja schon gesagt, also leichte Kost ist es nicht. Mm-mm. Es meandert ganz schön. Du hast eben das Wort quälend gesagt, also ich finde ihn auch zu lang. Also es ist wirklich jetzt kein pures Kinovergnügen.
Nein.
Und wenn ich jetzt mich testen würde und du dich auch, und man fragt immer so, es gibt ja so die Filme, wo wir uns danach gegenseitig anrufen, wenn wir sie nicht gerade zusammen gesehen haben, und sagen, hey, den musst du anschauen. Ja. Silent Friend war so ein Film, also den ich wirklich schon vielen empfohlen habe, weil der mich wirklich überzeugt hat. Der ist auch eigentlich vom Thema erstmal keine einfache
Kost.
Tempo auch nicht, aber es ist ein besonderer Film. Und nur Other Choice würde ich ehrlich gesagt nicht, also würde ich immer nur so, wie jetzt die jetzt ihr gerade zuhört, so weiterempfehlen mit einer Anleitung und einer kleinen Warnung. Es ist keine leichte Kost. Wer natürlich Chan-wook Park Fan ist, so wie du, möchte der Vollständigkeit halber auch alle Filme sehen, aber absolut herausragende Filme sehen ehrlich gesagt anders aus.
Nein, und das zu sagen tut so weh, aber es ist kein herausragender Film und er ist auch nicht für den Oscar als bester internationaler Film nominiert, nachvollziehbar. Warum macht er nicht, also jetzt mal so, warum geht er nicht mehr zurück? Also es gibt auch bei Three Extremes, es gibt einen Kurzfilm, der geht 40 Minuten, heißt The Cut, den mal angucken, wirklich, und da sieht man die Brillanz und Kunst. Also hier führt er das zusammen und das gelingt ihm diesmal einfach nicht, aber muss ich trotzdem sagen, das ist immer noch Chan-wook Park und der läuft im Kino und deswegen geht er ihn auch gucken. Also wenn man jetzt irgendwie 10 Filme zur Auswahl hat, da wird er auf jeden Fall von den ersten beiden dabei sein, weil es einfach was Besonderes ist, dass der auch im Kino läuft.
Und aktuell, wer ihn schauen möchte, No Other Choice von Chan-wook Park, kann ihn im Lichthaus in Weimar schauen oder ihr wartet bis Donnerstag, dann läuft er auch im Erfurter Kinoclub. Auch hier gilt nochmal schauen, lichthaus.info, die genauen Anfangszeiten, oder kinoclub-erfurt.de.
Sometimes when this place gets kinda empty, sound of their breath fades with the light. I think about the loveless fascination under the Milky Way tonight. Lower the curtain down in Memphis. Lower the curtain down, alright. I got no time for private consultation under the Milky Way tonight.
wish I knew what you were looking for. Might have known what you would find. And it's something quite peculiar. Something shimmering and white. It leads you here, despite your destination, under the Milky Way tonight. Wish I knew what you were looking for. Might I know what you were finding? Wish I knew what.
Glorreiche Halunken, die Kino-News.
Auf der ganzen Welt verpflichten sich junge Menschen, um für die Zukunft zu kämpfen.
Ich leiste meinen Beitrag.
Ich leiste meinen Beitrag.
Ich leiste meinen Beitrag.
Auch ich leiste meinen Beitrag.
Möchten Sie mehr wissen?
Ja, wir sind richtig neugierig und haben mal geschaut. Ich meine, Berlinale zeigt so viele Filme, da können wir eigentlich genügend gucken und bringen euch auch genügend Filme mit. Aber für die, die nicht zur Berlinale fahren, zu den internationalen Filmfestspielen, da kann man sagen, auch hier kann man in Erfurt wirklich so feine Filme schauen, ja, und kann auch die Kindheitserinnerung noch ein bisschen hochleben lassen.
Also, ja, also ich finde es nur so lustig als, ja, Überleitung. Einer von beiden Filmen hätte noch auf der Berlinale laufen können. Ich sag mal nicht welcher.
Du meinst, das ist ja mal interessant, ist je ein Film mit Bud Spencer oder Terence Hill oder beiden gelaufen? Es gibt ja einen, über die reden wir jetzt gleich, Terence Hill und Bud Spencer. Es gibt einen ernsthaften Film, weiß ich noch, mit Terence Hill, Marschier oder Stirb, der ist auch mit Gene Hackman.
Mit Gene Hackman, den kenne ich ja. Der ist stark.
Der ist stark sogar.
Der ist toll.
Das wäre so ein Film, ist nicht auf der Berlinale gelaufen, aber damit hätte er sogar auf der Berlinale realisieren können, theoretisch. Aber war nicht so. Das wäre jetzt eine gute Quizfrage gewesen. Und ihr merkt schon, wir tasten uns wieder ganz behutsam vor. Also wir wollen darauf hinaus. Terence Hill, Bud Spencer, für die Jüngeren sei nochmal gesagt, das war ein beliebtes Komikerduo aus Italien, die wirklich, man kann sagen, 15 Jahre waren es etwa zwischen 1970 rum und 1985 haben sie ganz viele Filme gedreht, eigentlich immer ein ähnliches Konzept. Das waren manchmal Parodien auf Italo-Western und es waren Polizeifilme, die in der Regel aber nicht in den USA gedreht wurden. Da haben sie manchmal gespielt, ja, also so
in Miami, ne?
Zwei Supertypen in Miami ja. oder so, ja. Oder die Miami Cops, zwei Supertypen Miami war was anderes. Aber wir wollen auf Vier Fäuste für ein Halleluja hinaus und das ist
ein Klassiker.
Für viele, ja, ich wollte es jetzt gerade sagen.
Also ich weiß gar nicht, die Himmelhunde hier, den finde ich
zwei
auch.
Zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle.
Ja, den fand ich stark, da habe ich immer geweint, weil am Ende wirklich eine sehr traurige Szene ist. Hier ist es eigentlich aber ganz cool. Im Grunde genommen haben wir unsere zwei Hauptdarsteller. Ich habe den letztens erst gesehen, zufällig, ist mir vor jetzt eingefallen war auch ganz überrascht. Also das sind zwei, die aus Versehen quasi, eigentlich sind so sind ja immer so ein bisschen Gangster und die landen aber in so einem Kloster und dieses Kloster wird aber bedroht und dann wird das so eine Geschichte, dass sie quasi so ich will jetzt nicht auf Sergio Leone gehen, aber weil du Parodie gesagt hast, es ist ein bisschen wie für eine Handvoll Dollar, dass sie sozusagen die Gegenparteien ausspielen und es endet dann in einer schönen Prügelei am Ende.
Ja, das ist ja, aber das ist ja genau das Konzept. Und damit haben sie 20 Filme gemacht. Oder 15, ne?
Ja, ja.
Und also, immer wieder ein bisschen variiert. Aber die frühen Filme, ich lehne mich nochmal aus dem Fenster, gehören mit zu den besseren.
Ist das ein früherer, ja?
Das ist ein früherer, der ist aus den frühen 70ern, Vier Fäuste für ein Halleluja.
Das weiß ich nicht. Für mich sahen die immer gleich aus. Und ich muss auch sagen, dass ich als Kind habe ich die geguckt. Ich habe sonst die jetzt nicht mehr geguckt. Der lief halt letztens im Fernsehen, da habe ich ihn geguckt. Ich wollte mich bewusst in diese Rückbesinnung zurückziehen und ich muss sagen, ich war aber überrascht, wie rund diese Filme sind, weil ich als Kind die immer nur Schlägerei, 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 Schlägerei. Du hättest mir sagen können, die reden auch mal. Und ich so, ich habe keine Ahnung. Für mich waren das wie eine Compilation an Prügeleien. Deswegen war ich dann doch überrascht, wie viel die geredet haben und wie die auch so ein bisschen, ich will es jetzt nicht größer machen, als es ist, aber wie die auch so ein bisschen Religion hinterfragen und ein bisschen Moral und gerade.
Also jetzt machst du es wirklich ein bisschen größer.
Nein, dann bleiben wir dabei. Sie bleiben sich treu, eine Grauzone zu sein. Und das muss man ja auch, man gibt ein ganzes Film noir, bezieht sich ja komplett darauf, dass es eine Grauzone gibt. Und das finde ich eigentlich ganz toll, weil das sind ja eigentlich Gangster oder Verbrecher oder Outlaws, die aber schon das Herz an der richtigen Stelle haben.
Und, oh, das hast du schön gesagt.
Das habe ich auch richtig schön gesagt. Und das muss man denen halt einfach lassen. Und ich habe den dann auch zu Ende geguckt. Also ich musste erstmal reinkommen und wo gehören die hin? Und dann, und was ich auch wieder so toll finde, es gibt so Filme, wenn die enden, dann willst du weitergucken. Und die begeben sich so wie auf die nächste Episode. Und als sie denn so los und dann noch einen schlechten Gag von Terrence, da muss ich dann doch hätten sie nur noch Zweten jetzt hinterher schieben kommen. Ich hätte noch eine Stunde geguckt.
Also ich merke schon, du hast schon jetzt ein Grinsen im Gesicht, das
also
kann man ja mal sagen.
Also
ich finde es toll, dass der auf der großen Kinoleinwand wieder läuft. Also das kann man schon mal sagen, er läuft jetzt am Dienstag im Sinister. Erst vielleicht eine Bohnenpfanne sich machen noch zu Hause.
Und
dann ins Kino gehen, Vier Fäuste für ein Halleluja schauen. 1930 läuft der, und ich habe mal geschaut, er läuft im Kinosaal 3. Das ist ein relativ großes Kino. Kino ist toll und Stand jetzt, es ist schon, gibt da schon Fans, ist schon belegt, ist noch nicht ausverkauft, aber das wird schon voll werden.
Unbedingt hingehen.
Und soll ich was sagen, es ist toll. Und jetzt unser nächster Tipp und das ist ein bisschen die Qual der Wahl für euch. Also will man eher Film Noir ähnlich, Vier Fäuste für
Religionskritik.
Oder will man eher so ganz leichte Kost, ja, also wirklich banalste Unterhaltung, läuft nämlich parallel. Das war natürlich ein Scherz. Es ist richtig gutes Kino, was parallel läuft, nämlich von Hayao Miyazaki, Prinzessin Mononoke. Und dass der auf der großen Leinwand läuft, ist was ganz Besonderes. Da können wir ja auch nochmal sagen, das ist ja, auch hier können wir, natürlich hat er auch einen Überbau. Es geht um Umweltzerstörung. Es geht darum, dass verhindert werden muss, auch Prinzessin Mononoke muss es verhindern, dass Wälder abgeholzt werden und so weiter.
Ökobotschaft.
Aber das klingt jetzt alles so. Es ist einfach ein großartiger Film. Ich habe den vor mehr als 20 Jahren gesehen und es war mein erster Film, den ich überhaupt von dem berühmten Regisseur Hayao Miyazaki gesehen habe. Und zwar auch einer der ersten Filme, weil früher, wir reden hier noch von Ende 90er Jahre, Anfang Nuller Jahre, ist nicht mit einer Selbstverständlichkeit Hayao Miyazaki, wenn der in Japan einen Film gedreht hat, auch nach Europa gekommen. Und hier hat man das erste Mal gemacht und deswegen lief der dann auch in Erfurt und ich konnte ihn dann damals sehen.
Ja, spektakulärer Film. Die Geschichte braucht man nicht nochmal eingehen. Es ist, wird aus der Gesicht von Prinzessin Mononoke erzählt, die wirklich einen Kampf zu fighten hat. Das Besondere an Miyazaki ist aber nie die Geschichte. Also muss ich sagen, er verwendet gern gesehen ähnliche Motive. Also die Ökobotschaft ist klar, Industrialisierung ist großes Thema, Traumatisierung durch Atombombe ist großes Thema. Er hat da alles hier irgendwie reingepackt. Ich muss aber auch sagen, und das, deswegen sage ich jetzt das auch ein bisschen, und das meine ich auch ein bisschen kritisch.
Ich merke schon, du hast gesagt, du hast eine Erkenntnis, die du uns jetzt mitteilst.
Ich glaube, Miyazaki, wenn er inszeniert, wird mein Einschlafhormon freigesetzt. Also ich weiß nicht, ich habe schon ganz viele, ich habe Filme von ihm geguckt, aber ich kämpfe immer gegen Müdigkeit. Echt? Ich weiß nicht, wo. Ich habe letztens Chihiros Reise nochmal geguckt und auch Freunde, echt, was? Mit Tritt in die Weichteile. Also wirklich auch harte Reaktionen, wenn ich das sage. Aber ich muss. Das
könnte man ja sagen, es ist schön gut, dass du einschläfst, aber ist es nicht ein Schlafproblem von dir oder siehst du da Gründe bei Hayao Miyazaki? Dass es zu viel vielleicht überbordend ist, dass du zu viel Informationen, die dich dann Schlaf wiegt.
Naja, es ist erstmal die einheitliche Inszenierung, was immer als groß spektakulär gesehen wird, das ist schön. Ich verbinde das mal, wenn du halt im Louvre bist und durch die französische Abteilung läufst, dann hast du beim 15. Bild, hast du
nicht gesagt, übersättigt. Aber das meine ich so ein bisschen mit überbordende Bilder. Ja, also aber, so viele Ideen.
Aber nicht nur mit den überbordenden, sondern die sind auch alle gleich gemalt und haben alle das gleiche Thema. Das ist meine Kritik. Und die sind alle Religion und haben alle dieses bräunlich-schwarze. Und so sind Miyazaki-Filme. Die sind immer irgendwie so, ja, und dann wächst da ein Kopf und dann rennt da irgendjemand um und dann kommt irgendeine komische Pflanze und dann, also
jetzt wird es aber ganz dispel. Aber ich weiß,
wie die Kurve kriegen. Ich meine das gar nicht böse. Und Chihiros Reise, der hat so tolle Momente als
die Film,
ja, und Chihiros Reise, als sie ihre Eltern finden muss, das ist eine Parabel. Also das ist brillant. Das sollte in Schulen gezeigt werden. Aber vielleicht hätte er so wie Pixar so Kurzfilme machen sollen oder so. Und ich muss wirklich sagen, also auch wenn ich das wandelnde Schloss und das Schloss im Himmel und dann habe ich noch die Borger und Reddit oder Kikis Lieferservice. Also das
Kikis
sind ja
kleiner Lieferservice.
Ja, ich habe auch Ponyo geguckt oder Poco Rosso. Aber der Knackpunkt ist, es gibt super viele Filme. Ich habe die alle gesehen und ich muss ehrlich sagen, keiner hat Nachhaltigkeit. Irgendwie sind das Filme, die ich dann gucke, dann toll finde, mit dem Einschlafen kämpfe und dann am Ende des Tages sage, was war eigentlich nochmal Thema, eigentlich außer den üblichen Themen?
Also jetzt überlege ich, wie ich jetzt elegant die Kurve kriege, weil vielleicht können wir uns darauf einigen, weil es gibt für mich wirklich zwei herausragende Filme. Einen hast du schon genannt, der läuft jetzt aktuell nicht im Kino, Chihiros Reise ins Zauberland, der übrigens vor inzwischen 24 Jahren
hab damals die Goldenen
Bären auf der Berlinale gewonnen hat,
den Hauptpreis.
Und der zweite wichtige Film, der läuft eben jetzt am Dienstag, Prinzessin Mononoke. Und das kann ich nur sagen, trotz deiner subtilen Kritik, Hayao Miyazaki ist wirklich was Besonderes. Und wer Prinzessin Mononoke noch nicht gesehen hat, der kann es auf großer Leinwand sehen. Und ich habe jetzt gedacht, ich sehe nicht richtig. Sie zeigen im Sinister ihn auch im Kinosaal 1 in Thürings, ich lese es mal aus dem Fenster, größten Kinosaal. Und auch hier ist schon Nachfrage da. Also es wird auch, glaube ich, ganz gut besucht. Deswegen sagen wir nochmal, Prinzessin Mononoke am Dienstag um 20 Uhr im Sinister. Und jetzt noch ein allerletzter Hinweis, das könnt ihr euch schon mal merken, das ist sozusagen dann schon fast in der Zeit, bevor unsere nächste Sendung läuft, nach der Berlinale, am Tag nach der Berlinale, ist Montag, der 23. Februar bis zum Mittwoch, läuft ein Dokumentarfilm. Interessanterweise ist da die Sprecherin Sandra Hüller, der heißt Fassaden. Und da geht es um häusliche Gewalt an Frauen. Sehr hartes Thema, aber sehr intensiver Film. Der läuft 3 Tage im Kinoclub und läuft dann nochmal am Sonntag, den 1. März, auch nochmal im Kinoclub um 11 Uhr und zwar in Anwesenheit der Regisseurin. Es gibt also ein Filmgespräch. Also auch hier möchte ich da nochmal drauf hinweisen. Und nach einer kurzen Musik hören wir einen Beitrag, den unsere Kolleginnen Caro und Lynn gemacht haben, über den Film Fassaden. Sie war nämlich bei der Premiere mit dabei und hatten unter anderem die Regisseurin Alina Sinarek gesprochen.
Thank you. Wir waren unglaublich ineinander verliebt. Wir haben viel gelacht. Und der hat dann aus Holz so Herzen gebaut, so angemalt und darauf geschrieben, ich liebe dich. Er ist dann auch gleich bei mir eingezogen. Und von da an, als ich alles aufgegeben habe, von da an ging's los.
In Deutschland wird jede dritte Frau mindestens einmal in ihrem Leben Opfer von physischer oder sexualisierter Gewalt. Jede vierte Frau erlebt Gewalt durch ihren aktuellen oder früheren Partner. Ein Thema, das im Dokumentarfilm Fassaden im Fokus steht. Und zwar auf eine ungewöhnliche Art und Weise. Wir haben mit Alina Syranek gesprochen, die für den Film Buch und Regie geführt hat.
Tanz war von Anfang an das künstlerische Mittel meiner Wahl, weil Tanz eben so direkt ist und so physisch. Und Hierarchien oder auch Bilder einer Beziehung oder Beziehungsdynamiken einfach am besten beschreiben kann, ohne dass man es erklären muss, sondern dass es als Bild schon erfassbar ist. Und wir wollten auf jeden Fall nicht das, was man auf der Tonebene hört, bebildern, sondern wirklich durch diesen Tanz Assoziationsflächen schaffen, damit das eigene Kopfkino noch Raum hat.
Die Geschichte des Films basiert auf den realen Erfahrungen von vier Frauen. Die vier Erfahrungsberichte wurden dabei zu einem zusammengelegt, um die Anonymität zu wahren. Wir fragten, inwiefern die Frauen am Entstehungsprozess des Films beteiligt waren.
Also die Frauen haben natürlich ihre Geschichten beigesteuert und sie kannten dann auch das Drehbuch und haben auch den fertigen Film gesehen und sind sehr, sehr stolz auf den Film und auf sich selbst, dass sie die Kraft hatten, nach außen zu gehen und sich zu artikulieren und sich sozusagen selbst zu ermächtigen. Und ich glaube, es war auch ein Stück weit auch Therapie, obwohl sie natürlich alle auch in Therapie sind, aber dieses ich trage zur Aufklärung bei, zur Prävention, zu einem Film, der vielleicht anderen hilft, sich früher Hilfe zu suchen, das war bei allen schon ein großes Anliegen und wir sind nach wie vor in Kontakt.
Die visuelle Gestaltung des Films unterstreicht das Thema zusätzlich. Die Tänzerin und der Tänzer agieren in einer Blackbox. Die Experten und Expertinnen, darunter eine Ärztin, ein Polizist, eine Anwältin und eine Sozialarbeiterin, sind dagegen in einem hellen, lichtdurchfluteten Raum zu sehen.
Also bei den Tänzern wollte ich auf jeden Fall nicht in irgendwelchen Häusern oder Wohnzimmern drehen, sondern wirklich, also es ist eine Bühnensituation in der Blackbox und da konnten wir aber auch mit Kamera und Licht einfach auch gut arbeiten und dieser dunkle Raum, also diese Bedrohung oder das Eingeengtsein ist natürlich durch das Schwarz nochmal verstärkt und die Expertinnen sind eben in einem sehr hellen, lichtdurchfluteten Raum, einem warmen Licht, weil sie eben auch die Lichtgestalten sind und auch diejenigen, die auch Hilfe leisten können und das auch tun. Und das war eigentlich so der Gedanke dahinter.
Die Experten und Expertinnen erklären uns aus ihrem Beruf heraus, wie sie mit den Fällen umgehen. Klar wird, das Versagen des Staates führt immer wieder zu einer Retraumatisierung. Aber nicht nur der Staat versagt. Auf vielen Ebenen sind einige Verbesserungen notwendig. Von Alina Syranek kommen daher, auf unsere Nachfrage hin, eine Reihe von Forderungen.
Es gibt vieles zu tun auf vielen unterschiedlichen Ebenen. Also ich glaube, gerade bei den Medien ist es wichtig, dass eben nicht von Einzelfällen gesprochen wird. Und wenn das schon getan wird, dass immer noch man darüber spricht, dass Gewalt gegen Frauen ein strukturelles Problem ist und kein individuelles. Dass Medien auch Wording nicht benutzen wie Eifersuchtsdrama oder Ehestreit. Also all diese verharmlosenden Dinge, die auch eine Mitschuld der Frau suggerieren, das muss sich ändern. Ich glaube, wir brauchen auch ein gesellschaftspolitisches Gesamtkonzept, wie wir zu weniger Gewalt kommen. Und das fängt mit Rollenbildern an, dass wir darüber sprechen, was ist eigentlich, wie ist unser Männerbild, was ist eigentlich Liebe, ist denn Handy irgendwie durchsuchen, gehört das zu Liebe, zum Vertrauen, also all diese männlichen Stereotypen auch zu hinterfragen, auch Männer auch in die Pflicht zu nehmen, sich ihr Verhalten zu reflektieren und auch zu sagen, so, ey, vielleicht war das jetzt gerade gar nicht so cool, was ich gesagt oder vielleicht, was ich gerade getan habe. Vielleicht brauche ich Hilfe oder zumindest sollte ich mir mit jemandem darüber sprechen. Auf der juristischen Ebene, glaube ich, kann man sich gut am dem spanischen Modell orientieren, was wirklich ein ganzheitliches Konzept ist, wirklich von Prävention, von Schulungen von Erzieherinnen, Erziehern in den Kitas, über Schulen, dass man auch sensibilisierte oder dass die Gerichte darauf weitergebildet werden, ausgebildet werden, um in diesen Fällen gut entscheiden zu können. Die Fußfessel, die kommt ja jetzt, Anti-Aggressionstrainings. Also es ist man kann so viel tun, natürlich Frauenhausplätze auszubauen. Die sind in Deutschland fehlen 14.000 Frauenhausplätze. Aber das ist natürlich, es kostet Geld und es braucht Willen und der ist immer nur tröpfchenweise da, leider.
Der Titel Fassaden spielt dabei eine Doppelrolle.
Ja, klar, also Häuserfassaden, alles, was hinter verschlossenen Türen passiert, alles, was wir als privat ansehen, was in Privaträumen passiert, aber natürlich auch die Fassaden, die wir wahren, um aus Scham, aus Angst, aus vielen verschiedenen Gründen nicht mit dem Schmerz oder dem Erlebten nach außen gehen, sondern gute Miene zum bösen Spiel machen. Das sind natürlich auch Fassaden, die wir mit uns tragen.
Die im Film gezeigten Häuserfassaden zeigen auch, dass Gewalt von Partnern und Ex-Partnern kein gruppenspezifisches Problem ist. Jeder kann davon potenziell betroffen sein. Egal ob in einer Wohnung, einem Haus, in einer ruhigen Siedlung oder in einer Villa. Fassaden zeigt, das Ende der Beziehung bedeutet nicht, dass alles auf einmal besser wird. Manche Heilprozesse werden länger brauchen als andere.
Ein Beitrag von Caro und Lynn über die Dokumentation Fassaden. Und diese Doku läuft in anderthalb Wochen im Erfurter Kinoclub. Und am Sonntag, den 1. März um 11 Uhr, gibt es eine Sondervorstellung im Kinoclub in Anwesenheit der Regisseurin Alina Syranek. Weitere Informationen unter kinoclub-erfurt.de.
be the killing time, unwillingly mine. Fate up against your will, through the thick and thin, he will wait until you give yourself to him. Fate up against your will, through the thick and thin, he will wait until you give yourself to him. You give yourself. Against your will, through the thick and thin.